Ein schönes Wort ebenfalls zu Anfang. Ich freute mich, als ich hörte, es war etwas überraschend, aber ich stimme ganz überein, wenn der Bruder sagte, wir sind alle als Christen vollzeitlich eingesetzt in seinen Dienst. Die Rede von Vollzeitlern und Teilzeitlern hört hier auf. Jeder ist vollzeitlich Jesu Diener. Was heißt das, Gott zu dienen? Heute Abend wollen wir uns etwas befassen mit diesem Gottdienen oder mit dem wahren Gottesdienst. Wir wollen einige Schriftstellen lesen aus der Heiligen Schrift und dann uns ein Gleichnis von Jesus ganz besonders anschauen und sehen, wie Jesus unser Leben als Dienst auffasst. Aber zuerst einige Stellen aus dem Alten Testament. Zuerst schlagen wir auf 5. Mose, Kapitel 10. In 5. Mose, Kapitel 10, sind es die Verse 20 und 21. Du sollst den Herrn, das heißt Jahwe an dieser Stelle, bekanntlich gibt man das als Herr wieder. In einigen Bibeln ist dieses Wort Herr, dieser Titel unseres Gottes, mit großen Buchstaben voll ausgedruckt. Alle Buchstaben groß. Wenn das der Fall ist, oder wenn die ersten zwei Buchstaben eventuell nur groß sind, dann will das sagen, dass im Grundtext, also im Alten Testament ist das im Hebräischen mehrfach, dass dort dann nicht das Wort für Herr steht, sondern ein anderer Name für den Gott, der unser Herr ist, den man in Israel dann nicht mehr so nannte mit der Zeit, sondern man gebrauchte das Wort Herr an seiner Stelle. Wir hören manchmal das Wort Jehova. Das ist ein anderer Versuch, dieses Wort wiederzugeben. Die Gelehrten wissen nicht mehr genau, wie dieses Wort, es hatte im Grundtext 4 Buchstaben, wie das Wort auszusprechen war, dieser Name Gottes. Gott versucht einmal dem Mose das klar zu machen. Versuchen sage ich nicht, weil er Schwierigkeiten hatte, sondern weil Mose Schwierigkeiten hatte. Er sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Er hätte auch sagen können, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde, oder ich werde sein, der ich bin. Der ewige Ich Bin. Und wenn Jesus im Neuen Testament einige Male, mehr als 7 Mal wohl, diese zwei Wörter Ich Bin gebraucht, dann spielt er an diesen Namen an. Dann nimmt er darauf Bezug. Heute, sagt man, ist die wahrscheinlichste Aussage Jahwe, wie wir gestern Abend gehört haben. Vielleicht Jahwe, die Aussprache ist verschieden. Man meint, dass in künftigen Übersetzungen wahrscheinlich dieser Name noch mehr erscheinen wird. Es wäre zu begrüßen. Wir sollten schon lernen, diesen Namen kennenzulernen. Im Neuen Testament, wenn Altes Testament zitiert wird, lesen wir dort dann wohl immer, wie auch hier im Alten Testament in unseren Bibeln, Herr. Wenn man dann die Parallelstelle aufschlägt, dann merkt man, dass im Alten Testament also der Name dann oft groß, mit großen Buchstaben geschrieben wird. Die Bibel gibt uns 3 große Hauptnamen für den Schöpfer. Das eine Wort ist Gott, El oder Elohim im Hebräischen. Und das andere Name ist Jahwe oder dann auch Herr oder Adonai. Und dieser dritte Name, das ist der, der richtig mit Herr oder Meister übersetzt wird. Aber dasselbe Wort gebraucht man, wie gesagt, auch für den zweiten Namen, weil wir nicht mehr wissen, wie der Name, auszusprechen ist. Wir wissen auch nicht ganz genau, was er bedeutet. Er bedeutet wohl, dass Gott als Bundesgott das Leben seines Volkes ist und sein will. Er ist es, von dem sein Volk, das er sich angenommen hat, lebt. Er ist der lebendige Gott. Und so bezeichnet er sich auch immer wieder. Wie kommt es, dass dieser Name in Vergessenheit geriet? Nun, das hat seine Bewandtnis. Israel war ja erstaunlicherweise für uns heute immer wieder dazu geneigt, zu den Göttern hin zu schielen, der Völker, die in ihrer Nähe wohnten. Das war schon in Ägypten so, das war dann später im Lande Kanaan so. Immer wieder fanden sich diese Götzen, diese Bilder in ihren Häusern und ihren Zelten ein. Und dann musste immer wieder aufgerufen werden, das war schon bei Jakob so in seiner Familie, tut diese Bilder, diese Götzen von euch und widmet eure Aufmerksamkeit nur unserem wahren Gott. Dazu mussten sie aufgerufen werden. Man erzählt uns, dass in der großen babylonischen Gefangenschaft, das nördliche Reich war hier schon nach Assyrien weggeführt worden vor dem, aber die babylonische Gefangenschaft Judas war sehr entscheidend im Leben des ganzen Volkes Israels. Und diese Gefangenschaft scheint das Volk mehr oder weniger geheilt zu haben vom Götzendienst. Es kam zurück mit einem Vorhaben, nie mehr solchen Bildern zu dienen, wie es die Völker um sie her taten. Sie machten sich dann auch große Mühe, um das nicht mehr so aufkommen zu lassen. Und sie nahmen es sehr ernst mit dem Namen Gottes. Und deshalb kam es, dass der Name Jahwe nicht mehr so oft ausgesprochen wurde. David und andere, die Propheten, die hatten da keine Hemmungen. Die haben das so weitergesprochen, wie Gott es ihnen gegeben hatte. Denn sie waren ja Gottes Sprachrohre und sagten, was Gott ihnen zu sagen gar auftrug. Aber später, als Maleachi bereits fertig war mit seiner Prophetie, dann wurden sie hier mehr zurückhaltend. Und da gebrauchten sie andere Ausdrücke wie Herr oder der Himmel. Das merkt man schon in Matthäus, der ganz besonders Israel vor Augen hat, wenn er sein Evangelium schreibt. Er kann auch den Namen Gottes gebrauchen. Aber wenn er zum Beispiel vom Königreich Gottes spricht, dann sagt er mit Vorliebe nicht Königreich Gottes, das tut er manchmal, kann er tun. Aber meistens sagt er Königreich der Himmel, Luther übersetzt Himmelreich, ganz kurz. Aber der Ausdruck ist eigentlich das Königreich oder die Königsherrschaft der Himmel, des Himmels Gottes über alle Himmel hinweg. Oder es können auch andere Ausdrücke vorkommen. Man geniert sich also, den Namen Gottes auszusprechen. Einmal im Jahr jedoch, so wurde es Sitte, hat der hohe Priester diesen Namen ausgerufen, und zwar am Versöhnungstag. Und so blieb der Name nicht ganz in Vergessenheit. Der hohe Priester und die, die es hörten, wussten immer noch, wie er ausgesprochen wurde. Der letzte Versöhnungstag beim intakten Tempel war 69, ich denke, es war 69 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, aber wohl vor dem Versöhnungstag, sodass es keinen hohen Priester mehr gab, der dann, oder keinen Tempel gab, vor dem der hohe Priester diesen Namen ausrufen konnte. Die Generation, die Juden, die diesen hohen Priester noch 69 gehört hatten, starben aus. Und man hat es den Kindern nicht weitergesagt, wie der Name ausgesprochen wird. Man sagt uns, das war nicht ganz ohne Gottes Führung so. In dieser Zeit kommt ein anderer Name auf, der diesen alten Namen ersetzt bzw. sogar verkörpert. Und das ist unser Herr Jesus. Und der ist sowohl Herr als Jahwe, der Rettende. Jesus ist nämlich ein Wort, in welchem dieser Name Jahwe enthalten ist. Jahwe rettet, Jesus. Und diesen Namen, den dürfen wir aussprechen mit aller unserer Liebe. Den dürfen wir verehren. Ihn nennen wir nicht nur Herr, sondern auch Jesus, der Christus, der Gesalbte. Nun, wir kommen zurück zu unserem Text. Wir haben es hier nun mit diesem Gott zu tun, der der Lebendige ist, der Ewigseiende, der immer war, der vor allem gegenwärtig der Lebendige ist und ewiglich da sein wird, seinem Volk in allen Generationen in Zukunft zur Verfügung stellen wird. Vers 20. Du sollst Jahwe, also deinen Herrn, deinen Gott, fürchten. Was heißt es, zu fürchten? Das heißt nicht, Angst vor ihm zu haben. Wir haben das Vorrecht im Deutschen, zwei Wörter an dieser Stelle zu gebrauchen. Angst ist stärker. In der Furcht hören wir immer noch etwas von der Angst, aber es ist nicht mehr ganz dasselbe. Und wenn wir nun zur Bibel kommen, müssen wir das Wort Furcht wiederum noch ein wenig anders auffassen. Es hat nämlich nicht in der Bibel denselben Klang, wie er es in unserem deutschen Ohr hat. Zu fürchten heißt, radikal, wirklich, mit allem Ernst, an erste Stelle zu setzen. Das heißt, ich richte mich nun, wenn ich Gott fürchte. Ich habe nicht Angst vor ihm, wenn ich mit ihm versöhnt bin. Wenn ich nicht mit ihm versöhnt bin, dann sollte ich Angst haben, weil er zu fürchten ist. Was heißt das? Weil er unter allen Umständen, weil er es ist, mit dem wir zu rechnen haben. Gesetzt den Fall, dieses Beispiel habe ich manchmal gebraucht. Sie fahren auf der Straße mit Ihrem Auto und Sie fahren ganz gemütlich. Sie denken nun nicht gerade im Moment an die Verkehrsgeschwindigkeit, die Gegend ist so schön oder es beschäftigt Sie etwas anderes. Und sehr schnell, wie wir das wissen, kann die 50 oder 60 überschritten werden, je nach Gegend. Plötzlich taucht in Ihrem Rückspiegel oder Sie merken es an der Seite, wenn es eine Zweifahrbahnstraße ist, an Ihrer Seite, taucht ein Polizeiwagen auf. Im Nu geht Ihr Tachometer etwas zurück, nicht wahr? Und Sie halten sich gern an die Geschwindigkeit. Es taucht noch ein Polizeiwagen auf. Einer fährt vor Ihnen, einer auf der linken Seite oder auf der rechten, je nachdem, und einer hinter Ihnen sogar. Welche Haltung nehmen Sie ein? Eigentlich haben Sie keine Angst vor der Polizei im Grunde. Und doch, mit biblischen Worten, fürchten Sie die Polizei. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist jetzt darauf bedacht, sich so zu verhalten, dass sie nicht in Schwierigkeiten kommen, denn sie werden beobachtet, sie sind umzingelt. So leben wir vor Gott. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, ihm wohlzugefallen, ihn zu ehren. Wir haben nicht Angst vor ihm, wir brauchen das nicht. Aber wir richten uns ganz nach ihm aus, 24 Stunden am Tage. Die Polizeiwagen, die verstreuen sich bald. Der eine fährt hierhin, der andere dort. Aber Gott bleibt da. Und wenn ich schlafen gehe, ist er da. Ich darf an ihn denken. Ich darf mit ihm reden. Ich stehe auf und Wilhelm Busch sagt so schön, setze ich mich auf die Bettkante und sage, Herr Jesus, es ist so wunderbar, dein Kind zu sein. So ungefähr. Man darf sofort mit ihm sprechen. Und wie ein Mädchen, das ihre Aufgaben im Haus diesen nachging, sagte, als Predigerbrüder sie fragten, wie sie denn beten würde, ja, wenn ich das Haus sauber mache, dann bete ich, Herr, mache mein Herz sauber. Wenn ich die Decken, die Betten beziehe oder wenn ich mich ankleide, Herr, kleide mich in deine Gerechtigkeit. Und alles, was sie tat, daraus machte sie ein Gebet. Und die Predigerbrüder konnten nun aus dem Munde dieses Mädchens, dieses Hausmädchens, verstehen, was Paulus meinte, als er sagte, betet ohne Unterlass. Den Herrn fürchten, ihn ständig vor dem inneren Auge halten. Das erwartet Gott von seinem Volk. Er soll nicht, er will nicht in Vergessenheit geraten. Dazu sind wir aufgerufen worden, nicht zu vergessen. Fürchten, ihm sollst du dienen. Und was das jetzt heißt, wenn Gott sagt, dienen, dem wollen wir ein wenig nachgehen. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen, kleben, Gott auf den Leim gehen, wie wenn man an ihn geklebt wäre. Nicht wie Petrus von fern nachlaufen, in seiner Nähe bleiben, in Gedanken in seiner Nähe bleiben, ihm anhangen. Barnabas rief einmal die Christen, die jungen Christen in Antiochien auf, an den Herrn zu kleben, sich an ihn zu halten. Ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Lob, das heißt der Gegenstand deines Lobes. Er ist es, den du preisen sollst als den Größeren als du, als deinen Schöpfer, als deinen Erhalter, als deinen Bewahrer, als deinen Richter in Zukunft. Er ist es, dem du verantwortlich bist und ihn sollst du als solchen anerkennen, preisen. Er ist dein Lob und er ist dein Gott. Was heißt das, einen Gott zu haben? Diese Frage bin ich manchmal nachgegangen. Der primitivste Afrikaner hat einen Gott. Der Araber hat seinen Gott. Die meisten Leute auf der Welt haben ihren Gott. Atheist ist kaum jemand von Herzen. Er mag es beteuern, aber er ist es nicht. Jeder hat seinen Gott. Was heißt es, einen Gott zu haben? Zweierlei. Einen Gott zu haben heißt in aller Welt, überall, wo man hinkommt, ein höheres Wesen zu haben, an einen zu glauben, der höher ist als Menschen es sind, der stärker ist als sie, der tun kann, was er will, und wenn man es etwas genauer deutet, der unser Schöpfer ist und unser kommender Richter. Also einen Gott zu haben, heißt einen Herrn zu haben, einen größeren, ein höheres Wesen. Und es heißt auch ein zweites, überall in der Welt, wo man von einem Gott spricht, da anerkennt man nicht nur ein höheres Wesen, sondern man erwartet einen Dienst von ihm. Das heißt, nicht nur sind wir für ihn da, weil wir uns ihm zu verantworten haben, sondern er als Gott ist bereit, seiner Schöpfung zu helfen. Deshalb beten Menschen. Auch wo dort, wo man nicht an einen Gott zu glauben scheint, beten wenigstens Menschen. So erzählen uns die Anthropologen, das heißt die Menschen, die Menschenwissenschaft betreiben. Überall auf der Welt wird gebetet. Es gibt kein Volk, in dem nicht gebetet wird. Weil man Hilfe braucht, und zwar von einem Wesen, das höher ist als wir. Kommt kein Regen und man braucht es, ja, wir können keinen Regen schaffen. Dann wendet man sich an das höhere Wesen in der Erwartung, das ist intuitiv. Man erwartet, dass wenn es einen Gott gibt, dass er Gebet hoffentlich erhört. Einen Gott zu haben heißt, ein höheres Wesen als Herrn und Helfer zu haben. Und das ist der wahre Gott Israels, der wahre Gott Jesu Christi, der wahre Gott seiner Gemeinde. Er ist in wahrstem Sinne unser Herr und Schöpfer und Retter. Und er ist es, der uns hilft und durchträgt. Und so will er Israels Gott sein. Er ist dein Gott, der bei dir solch große und schreckliche Dinge getan, welche deine Augen gesehen haben. Die nächste Stelle, das nächste Kapitel, Kapitel 11, Vers 13. Werdet ihr nun meinen Geboten fleißig gehorchen, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, das heißt den lebendigen Gott, Jahwe, euren Gott liebt und ihm mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dient, so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen und so weiter. Lieben. Zu dienen heißt, Gott zu lieben, sich an ihn zu wenden, für ihn da zu sein. Kapitel 13, Verse 3 und 4. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder Träumers nicht gehorchen. Denn Jahwe, euer Gott, versucht euch. Das heißt, er setzt euch auf die Probe, damit er erfahre, ob ihr Jahwe, euren Gott, liebt von ganzem Herzen. Morgen Nachmittag ist Hochzeit oder schon Vormittag, ja. Da wird wirklich die Hochzeit als hohe Zeit gefeiert, ja. Nun, ich denke nicht, dass der Bruder, der die Trauung vornimmt, sagen wird zu dem Ehepaar, dem jungen Ehepaar: Wir erwarten von euch und Gott erwartet von euch, dass ihr euch wenigstens zu 98% liebt, oder? Wenn ein junger Mann sich um ein junges Mädchen bemüht und ihre Liebe versucht zu gewinnen, und wenn das dann beginnt der Fall zu sein, man sagt, ich bin zu 50% dein und zu 50% noch eines anderen. Wenn das Mädchen überhaupt etwas Qualität hat, hört die ganze Beziehung sofort auf. Das geht nicht mit der Liebe. Die Liebe ist in ihrem Wesen eine Sache des 100%. Ganz. Ich gehöre ganz meiner Geliebten und sie gehört mir ganz. Und Gott will, dass wir ihm ganz gehören. Das heißt, Gott zu dienen. Mit unserer Liebe. Er ist ganz unser und wir sind ganz sein. Wir gehen zum Josua-Buch. Gegen Ende des Buches, Kapitel 22, Josua 22, lesen wir in Vers 5. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, das euch Mose, der Knecht Jahwes, geboten hat. Nehmt euch in Acht, dass ihr Jahwe, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhangt, und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient. Jetzt wird es schon etwas klarer, was zu dienen heißt. von ganzem Herzen, das heißt von ganzem inneren Wesen, räumlich, von ganzer Seele, das heißt mit aller Energie. Man nimmt sich in Acht, das heißt, man passt auf, man ist auf der Hut, dass die Aufmerksamkeit nicht zu schnell irgendwo anders hinläuft, dass man beim Herrn bleibt, bei seinem Gott bleibt und die ganze Liebe ihm gehört. In einer Ehe fängt es sehr schön an und die Liebe brennt hell und warm. Aber mit der Zeit kommen die Versuchungen. Und man muss Köpfchen gebrauchen, so wie unser lieber Lehrerbruder Dr. Tövs sagte, J.B. Tövs. Brüder, es braucht Köpfchen. Das heißt, es braucht mehr als nur ein schönes Gefühl. Es braucht den Kopf, es braucht den Verstand, es braucht das Bewusstsein, es braucht den Willen. Ich muss mir immer wieder sagen, meine Liebe gilt meiner Frau. Und so ist es mit unserem Gott. Wann haben wir das letzte Mal getan? Ist meine Liebe zum Auto hingegangen, ein neues, ein schönes Auto, und dann beschäftigen wir uns damit. Oder mit Urlaubsgedanken oder was immer es ist. Das mag nicht Sünde sein, aber es kann räumlich, energiemäßig, irgendwie kann es den Raum einnehmen, den Jesus einnehmen möchte. Wie oft hast du heute gebetet? Nicht so viele, wie du möchtest? Wo waren die Gedanken? Bei der Wäsche? Beim Auto, bei der Arbeit, hat uns das ganz absorbiert? Ein kleines Beispiel. Der erste amerikanische Raumfahrer war Christ. Und das wussten die Journalisten. Und die waren nicht alle gläubig, natürlich. Und dann haben sie sich ein bisschen an ihn herangemacht. Er kam zurück vom Weltall. Und dann sagten sie, sie sind Christ, ja. Ein Christ betet, ja. Sie beten, ja, so ungefähr. Lief das Gespräch. Ja, aber wenn Sie da oben sind mit Ihrer Raumfähre, Raumkapsel, dann haben Sie sehr viel zu tun, ja. Es sind sehr viele Knöpfe da, denen müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit geben, ja. Haben Sie dann auch Zeit zum Beten? Und dann sagte er, ich muss nicht die ganze Zeit die Knöpfe bedienen. Zwischendurch kann ich beten. Er hatte keine Angst vor ihnen. Er hat seinen Glauben an Jesus bezeugt. Aber man weiß, wenn man Christ ist, ist man ein Beter. Luther sagt, ein Gärtner pflanzt Bäumchen und Pflanzen. Ein Schreiner oder ein Tischler hat es mit Holz zu tun. Ein Christ betet. Das gehört zum Christsein. Man betet. Oder? Was verdrängt das Gebet? Was nimmt die Gedanken weg von unserem Herrn? Da müssen wir auf der Hut sein, ganz bewusst. Und ich finde, ich muss beten darüber. Ich muss alles bis ins Einzelnste ins Gebet nehmen. Ich muss auf der Hut sein und mich fragen, was ging da schief? Was ging da schief? Und da muss ich das versuchen zu formulieren. Herr, an der Stelle, bitte, schenke Gnade. Und so kann man beginnen zu flicken. Gesund zu werden oder wie Paulus es den Korinthern sagt, sich zurechtbringen lassen. Lasst euch zurechtbringen, sodass die Augen wieder ständiger auf Jesus, unseren Gott, blicken. Anhangen, ihn lieben, das ist dienen. Das heißt, Gott hat unsere ganze Aufmerksamkeit. Auch der Diener ist ein Diener, der nur steht und auf Aufgabe wartet. Tut nichts. Aber mit seiner Haltung, mit seiner Wartestellung, dient er seinem Chef oder seinem Herrn. Die nächste Stelle, Josua 24. Hier ein längerer Text, 14 bis 24. Und das Volk, Entschuldigung, das war 24, 14. So fürchtet nun Jahwe, das heißt, lasst ihn wirklich an erster Stelle in jeder Hinsicht stehen. So fürchtet nun Jahwe, euren Gott, und dient ihm aufrichtig und in der Wahrheit. Tut nicht nur als ob. Und tut die Götter von euch, denen eure Väter jenseits des Stromes, das heißt des Euphrats, und in Ägypten gedient haben. Und dient Jahwe. Gefällt es euch aber nicht, Jahwe zu dienen, so wählt heute, welchem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ich und mein Haus, meine Familie, wir wollen Jahwe dienen. Da antwortete das Volk und sagte, das sei fern von uns, dass wir Jahwe verlassen und anderen Göttern dienen. Das heißt, für ihn da wären. Denn Jahwe, unser Gott, ist der, der uns und unsere Väter aus Ägyptenland, aus dem Diensthause oder dem Hause der Sklaverei geführt und vor unseren Augen so große Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, an welchen wir vorübergezogen sind. Mit anderen Worten, weil er als höheres Wesen das getan hat, was sie nicht tun konnten, geben sie ihm den gebührenden Respekt, die Furcht, die er verdient. Das heißt, sie anerkennen ihn als den wahren Gott. Und das geben sie jetzt zu, sie wollen das tun. Und Jahwe hat alle Völker vor uns her ausgestoßen, ja, auch die Amoriter, die im Lande wohnten. Auch wir wollen Jahwe dienen, nicht nur du als unser Herr, als unser Haupt. Denn er ist unser Gott. Josua sagte zum Volk, ihr könnt Jahwe nicht dienen. Er kannte sie zu gut. Das könnt ihr nicht. Warum nicht? Wir müssen nicht zu schnell sagen, niemand von uns kann das wirklich tun. Wir brauchen Gottes Kraft. Das ist zu schnell getan, zu schnell gesagt. Das war wohl nicht der Grund hier. Josua durchschaute ihre Oberflächlichkeit. Sie sagten zu schnell, wir wollen Gott dienen. Der Grund war, sie hatten noch nicht die anderen Götter auf die Seite gestellt. Ihr könnt nicht auf beiden Seiten hinken. So wie es jetzt aussieht, könnt ihr nicht Gott dienen. Erst muss das weggetan werden. Josua sagte, ihr könnt Jahwe nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er kennt keine Sünde und er darf keine Sünde dulden. Er darf keine Konkurrenz dulden. Ein eifriger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr Jahwe verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Übles tun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Die Tatsache, dass er euch Gutes getan hat, wie ihr mir erzählt, heißt nicht, dass er es immer tun wird, wenn ihr euch so verhaltet, wie er das jetzt tut. Da sagte das Volk zu Josua, nein, denn wir wollen Jahwe dienen. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch Jahwe erwählt habt. Ihr habt die Wahl getroffen. Jetzt müsst ihr aber dabei bleiben, ihm zu dienen. Und sie sagten, ja, wir sind Zeugen. Jetzt sagte Josua weiter, also, Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Da war der Haken. Und neigt euer Herz zu Jahwe. Denkt an ihn. Hängt euer Herz an ihn. Neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua: Wir wollen Jahwe, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Das war merkwürdige Seelsorge, nicht wahr? Josua hat sie aufs Korn genommen. Nicht zu schnell Ja sagen, nicht zu schnell Entscheidungen treffen, nicht zu schnell unterschreiben. Prüft euch, ob ihr wirklich das meint. Dienen von ganzem Herzen. Psalm 2, wir gehen zum Psalmbuch. Psalm 2, die Verse 10 und 11. Psalm 2 erzählt uns von der Auflehnung der Menschen gegen Gott und wie Gott sich dazu verhält. Und jetzt am Schluss des Psalms, Gegenschluss, Vers 10. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Das ist nicht übliches Deutsch. Wir sagen, sei verständig oder gebrauche deinen Verstand. Aber hier setzt der Psalmist voraus, oder Gott besser, dass man nicht Verstand hat. Und das will heißen, dass wir eine Menge zuzugeben haben. Wir sind nicht klug, wir sind töricht, wenn wir uns von Gott abwenden, auch im Kleinsten, auch im Geringsten. Es ist lauter Torheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es ist weise, Gott an die erste Stelle zu setzen, weil das sich so gehört. Das ist die Wirklichkeit. Gott ist Gott. Gott sagt zu seinen Feinden, oder zu den Königen der Menschen, zu den ihren Führenden: Nehmt Verstand an, Gott gibt ihn. Paulus spricht einmal davon, dass man die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hätte. Nicht nur hätte man nicht die Wahrheit geliebt, sondern die Liebe zur Wahrheit hatte man sich nicht schenken lassen. Wir müssen bei A beginnen. In der ersten Schulbank. Wir müssen ganz unten anfangen wieder. Und so bleibt es. Wir wollen Kinder bleiben, vollkommen abhängig von ihm. Nehmt Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Schwungvolle Lieder lassen sich schnell singen. Einige haben wir heute Abend gehört. Wir hören die Jugend gern so singen. Lieder mit Energie, mit Schwung. Manchmal sind sie im Dreitakt, manchmal im Viertakt. Aber wenn sie so richtig mit Rhythmus gesungen werden, das nimmt uns mit. Aber aufpassen. Immer aufpassen, da und überall, wenn uns etwas beginnt zu bannen, zu begeistern. In der Familie ist man fröhlich, heitere Stimmung, aufpassen, immer irgendwo in der Ecke des Gemüts eine Wache aufstellen. Pass auf, Herbert. Freuen, sich freuen, ja, jauchzen, ja, mit Zittern, immer wissen um unsere Grenzen, immer wissen, dass das Schönste ausufern kann in den Tod. Auch ins Paradies kommt die Schlange. Auch in den Garten, in dem Jesus betete, kam der Feind, der Verräter. Und überall, wo es in dieser Welt schön wird, da kommt der Herbst hinein, der Frost, der Feind. Und da sind wir aufgerufen, im Kampf zu bleiben, Soldaten zu bleiben, im Kampf zu bleiben. Das heißt zu dienen, immer wachsam sein, nicht einschlafen. Jemand hat gesagt, wachet und betet, wacht, weil ihr euch selbst nicht trauen könnt, wacht, weil ihr dem Herrn vollkommen vertrauen könnt. Wir dürfen wachen und beten, weil wir dem Herrn vertrauen können. Und wir sollen wachen und beten, weil wir uns selbst nicht vertrauen können. Das heißt zu dienen. Vielleicht fragt diese Frage oder die Bemerkung zwischendurch, vielleicht fragt der ein oder andere sich, ja, Bruder Janssen, aber wir hatten Sie gerufen, über Dienst zu sprechen in der Gemeinde. Und wann wird das Thema mal praktisch werden? Brüder und Schwestern, ich bin dafür bekannt, dass ich in der Einleitung stehen bleibe. Und ich merke auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass wir manchmal beim Fundament etwas länger stehen bleiben sollten. Wir bauen manchmal zu schnell. Wir wollen ja Gemeinde bauen, ja? Aber was heißt das? Was heißt überhaupt Gemeinde? Und was heißt bauen? Was heißt dienen in der Gemeinde? Wenn diese Fragen der Wichtigkeit der Gemeinde von gestern, was hält Gott von der Gemeinde? Was hält Gott von uns? Was halten wir von ihm, wir als Gemeinde? Was heißt es zu dienen? Wenn diese Fragen nicht geklärt sind, dann können wir noch so viel planen, wie wir wollen. Und noch so viel organisieren und aufrufen. Wir brauchen noch so viel für diese Aufgabe. Und da ist noch eine Lücke. Und wir werden es nicht hinkriegen. Aber wenn unsere Beziehung, wenn das innerste Herz für Jesus klopft, ihn wirklich liebt, dann haben wir keine Schwierigkeiten. Dann ist keine Not an Mitarbeitern. Und dann brauchen wir auch gar nicht viel zu organisieren. Warum nicht? Das tut Gott mit Gnadengaben. Und wir schauen zu gleichsam und sehen, wer was kann und sagen, gut, schön. Natürlich müssen wir als Gemeinde unsere Aufgabe verrichten. Jeder von uns hat seine Gabe, aber gerade als jemand, der mit einer Gnadengabe versehen ist, und da hat Jesus selbst Aufsehende eingesetzt, die haben die Gabe dafür, ein Auge aufzuhalten und so weiter und den anderen zu helfen. Aber man fängt da nicht von Anfang an. Gott hat dann schon eine Menge getan, wenn das Herz beim Herrn ist. Aber wenn das Herz nicht da ist, dann wird es schwierig. Vor vielen Jahren wurde ich gerufen, in eine Gemeinde in der Schweiz dort mitzuhelfen. Es war eine schwierige Entscheidung, aber mit der Zeit kamen wir dorthin und fingen an zu arbeiten. Ich hatte schon vorher oft die Gemeinde besucht und hatte versucht, dieser Gemeinde zu helfen. Sie war schwach geworden, der Seelsorger war verstorben, man suchte Hilfe. Und es waren wenige Männer da. Es war also nicht ganz alles so in Ordnung. Jetzt versuchte ich durch die Schriftverkündigung einen Sinn für Gemeinde zu entwickeln und ihnen helfen, voranzukommen. In jener Zeit hatte ich mich viel Gedanken gemacht über die Gestalt des Königreiches Gottes hier auf Erden, Missionsarbeit, Gemeinde und so weiter. Und das war mir wichtig und davon habe ich auch gesprochen. Aber mit der Zeit merkte ich, Wir kommen nicht vom Fleck. Ich war es gewohnt aus meiner Heimatgemeinde, im Gottesdienst hatten wir Gebetsgemeinschaft, wie wir auch hier es haben. Es gibt ja viele Kreise, da kommt man zur Predigt, singt man ein Lied, der Leitende betet, es wird gepredigt, er betet noch einmal, man singt ein Lied und geht auseinander. Das ist so ungefähr der Ablauf. In der Kirche, der protestantischen Kirche oder in der katholischen, da macht wieder einer das meiste, der Pfarrer. Aber in den Kreisen, die wir kennen, da dürfen die Christen auch zu Gott beten. Und so war ich das gewohnt. Aber in dieser Gemeinde war man das nicht so gewohnt. Und wenn man aufrief zum Gebet, schweigen. Und dann merkte ich, hier muss ich von einer anderen Ecke kommen. Hier muss etwas anderes zuerst erledigt werden, bevor wir von Gemeinde und Ordnung und allem dem sprechen können. Hier muss die Beziehung zum Herrn angesprochen werden. Hier muss der Heilige Geist ein Werk tun in den Herzen. Es war eine gesunde, gute Lektion für mich. Und das tut Gott. Das Alte Testament ist sehr groß, sehr lange. Aber Gott arbeitet sehr gründlich. Und bis er zum Neuen Testament kommt, im Schreiben seines Buches, hat er schon eine ganze Menge hinter sich. Er hat ein ganzes Volk in die Schule genommen gleichsam, hat ihm beigebracht, was er meint mit Gottesfurcht, mit Opfer, Stellvertretung, Liebe, Dienen, Gerechtigkeit, Friede. Das waren Ausdrücke, die seinem Volk geläufig waren. Und Jesus kam und brachte nicht nur eine neue Botschaft, sondern auch eine alte. Er konnte aufbauen. Und einige seiner Jünger, die waren zu Hause im Wort Gottes, nicht alle. Matthäus Levi, der kam aus der Welt, der ließ alles zurück, Geld und alles, und folgte Jesus nach. Aber Petrus und Johannes und Jakobus, Andreas, Nathanael, das waren solche, die den Herrn schon kannten. Und die gab der Vater seinem Sohn. Die kannten die Stimme. Als sie Jesus hörten, sagten sie sich gleichsam, die Stimme habe ich schon einmal gehört, die kenne ich. Wo war das doch? Da und da, in dem Kapitel in unserer Bibel. Das ist dieselbe Stimme. Und sie gesellten sich zu ihm. Jesus spricht davon in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen sie, bevor ich da bin. Sie hören die Stimme und dann sehen sie mich und folgen mir. Also, Gott lehrt uns in solchen Stellen, dass es auf unsere Herzensbeziehung zu ihm ankommt. Psalm 100, eine weitere Stelle, Psalm 100, die ersten Verse dort. Ein Lobgesang. Jauchzt, Jahwe, alle Welt, keiner ausgeschlossen. Alle, Chinesen, Araber, Europäer, Afrikaner, Schwarze, Weiße, Gelbe, alle Welt jauchze Jahwe zu, Jahwe dem Gott Israels. Das ist nicht politisch korrekt. Aber die Welt ist nicht korrekt, sie ist nicht richtig, sie liegt schief. So ist die Wirklichkeit. Es hat nur einen Gott und ihm gebührt die Anerkennung, die Ehre. Und zwar mit Freuden, jauchzen, singen. Dient Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Die Hebräer haben eine Gewohnheit zu wiederholen und bei der Wiederholung kann eine Art Erklärung des Vorangehenden sein. So gebraucht man das Wort und zum Beispiel. Dient dem Herrn mit Freuden. Und dann können wir im Deutschen ein D-Punkt und H-Punkt einschieben. Das heißt, was heißt es, Jahwe mit Freuden zu dienen? kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Gebet ist eine Dienstform, eine Gottesdienstform. Erkennt, dass Jahwe Gott ist. Denkt daran und gebt zu und sagt Ja zu dieser Wirklichkeit, zu dieser Tatsache. Jahwe, so heißt der Gott Israels, er ist der wahre Gott. Und lasst das so bleiben. Jesaja 43. Jesaja 43. Vers 23. Du hast deine Brandopferschafe nicht mir gebracht und mit deinen Opfern nicht mich geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern, ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Zu schaffen machen, dienen. Du hast verursacht, dass ich dienen musste. Aha. Mühe geben, Mühe machen. Wir können Gott dazu veranlassen, zu dienen. In seiner Liebe tut er es dann auch, weil wir ihm Mühe machen mit unserer Schuld, mit unserem Versagen. Wir sollten uns Mühe geben, ihn zu lieben, nicht ihm Mühe machen mit unserer Lieblosigkeit. Da merken wir wieder, dienen heißt mit dem Herzen hinneigen, zu Gott hin. Das Herz ist innerlich Gott zugewandt. Dort gehen die Gedanken hin. Dort ist das Interesse. Das packt einen. Ja? Daniel 6. Daniel 6. Vers 16. Daniel 6 ist das Kapitel, in welchem der Daniel in die Löwengrube geworfen wird. Und die Löwen haben ihn aufgefressen, ja? Nicht? Wie lange blieb er in der Grube? Wisst ihr das? Wie lange blieb Daniel in die Löwengrube? Nicht mehr als eine Nacht. Als der Morgen kam, kam der König. Er hatte ja unterschrieben. Er musste sein Wort halten. Man hatte ihn eingewickelt. Bis es zu spät war, er merkte es und dann tat es ihm leid, aber es gab kein Zurück mehr. Aber er glaubte schon, dass sein Gott ihn retten werde. Und des Morgens in diesem Glauben geht er zur Löwengrube und ruft zu Daniel in der fast verzweifelten Hoffnung, dass er ihn hören wird. Das ist schön, nicht? Es freut unser Herz, so etwas zu merken bei einem heidnischen König. Der muss ganz beeindruckt gewesen sein von Daniel. Und in Vers 16 sagt er, dies ist noch vorher. Da bestürmten jene Männer den König und sagten, wisse, o König, dass nach dem Gesetz der Mede und Perser jedes Verbot und Gebot, das der König bestätigt hat, unwiderruflich ist. Die Verseinteilung nicht stimmt, es tut mir leid, ich habe hier was. Es muss Vers 17 sein. Möglicherweise hatte ich eine andere Bibel. Vers 17, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in den Löwenzwinger werfe. Der König hob an und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Was hatte Daniel getan, damit er in die Löwengrube geworfen werden musste? Was war die Anklage? Ja, gebetet. Und was nennt der König das? Dienen. Das ist, was er mit Dienen meint. Wenn Daniel dreimal am Tag sein Gebet verrichtet hat, mit den Augen Jerusalem zugewandt, dann nennt der König das seinem Gott dienen. Man dient ihm mit Lob, mit seinen Bitten und so weiter. Das ist Dienen, nicht nur predigen oder praktischen Dienst verrichten. Zephania 3, Vers 9. Wir sind bald gegen Ende des Alten Testamentes. Zephania 3, Vers 9. Denn alsdann will ich den Völkern die Sprache ändern, dass sie rein werde, dass sie alle Jahwes Namen anrufen und ihm mit Eintracht dienen. Jeremia spricht von einem Weg. Ich werde ihnen einen Weg geben, mir zu dienen. So sagt Gott durch Jeremia. Mit Eintracht heißt, jeder auf dieselbe Art und Weise, nicht mit derselben Gabe, aber doch in Einklang, in Harmonie, keine Dissonanz. Wir leben heute in einer Christenheit, in der es viele Meinungen gibt und der eine sagt, man kann Gott so dienen, der andere sagt, man kann es so tun und so weiter. Und wir werden aufgerufen, tolerant zu sein gegenüber Andersdenkenden. Berührungsängste sollen abgebaut werden, heißt es. O Gott, schenke uns Berührungsängste, wo sie angebracht sind. Gott, bewahre uns vor Toleranz, wo wir hassen sollten, wo wir verachten sollten, im Zeichen unserer Liebe zu unserem heiligen Gott. Diese Vielfalt ist nicht von Gott. Sie steht im Zeichen oder sie ist entstanden im Zeichen des Kompromisses und der Beimischung, wie wir gestern Abend vernahmen. Ich werde Ihnen einen Weg geben. Wenn Gott wirklich es so weit bringt, dass Menschen auf biblischem Wege ihm dienen, im Gottesdienst, im Reiche Gottes, in der Mission, in der Evangelisation, wenn man wirklich seinen Weg geht, dann wird Harmonie herrschen unter den Gläubigen. Ein Weg in Eintracht Gott dienen. Und noch eine letzte Stelle aus dem Alten Testament, Maleachi. Das letzte Buch, Kapitel 3, Vers 18. Da werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das Alte Testament schließt mit diesem Gedanken. Es kommt die Zeit, da wird nicht mehr Vermischung sein. Da wird nicht mehr dieses unheilige, unselige Durcheinander sein. Da werden die Schafe von den Böcken getrennt sein. Und da wird ein klarer Weg sein und es wird nicht der breite Weg sein. Gott wird Ordnung verschaffen. Und er ruft den Johannes den Täufer auf, macht Bahn dem Messias, dem Herrn. Der Weg soll vorbereitet werden. Der Messias kommt. Er ruft auch uns auf, immer wieder. Die Bibel sagt, dass wir von Gott Gerufene sind. Er hat uns in seine Nachfolge gerufen. Aber die Bibel lehrt uns, und das habe ich lernen müssen, das war mir am Anfang nicht klar, aber ich habe gelernt, dass Gott uns stets ruft. Er widmet uns seine Aufmerksamkeit. Er ist ständig darauf bedacht, mich bei ihm zu halten. Er ruft immer zu, komm Herbert, komm mir nach, Tag aus, Tag ein. Und im selben Zeichen will ich auf der Hut sein und mich rufen lassen und meine Ohren ihm zuwenden, meine Augen ihm zuwenden und von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem, das ich bin und habe, ihm dienen. Das schenke er. Wollen wir Ja dazu sagen? Wir stehen auf zum Gebet.